Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.
Bin im Dorf groß geworden, ich konnte sogar rausschmecken, welcher Schlachter welches Schwein geschlachtet hat. Es gab zwei Schlachter, der eine hat so eine Art gehabt, der andere so. Genauso gab es früher vier Bäcker. Der eine hat gute Brötchen gemacht, der andere hat gutes Brot und der andere hat wieder guten Kuchen gemacht. Und ich glaube, dieses Alleinstellungsmerkmal, das geht verloren.
Ja, herzlich willkommen zum Genusstalk. Eine neue Folge, ein neuer Gast. Heute spreche ich mit Oliver Firler, dem Vorsitzenden von Feinheimisch, Genuss aus Schleswig-Holstein. Oliver ist nicht nur ein leidenschaftlicher Gastgeber und Gastronom, sondern auch einer der wichtigsten Botschafter, kann man ruhig sagen, für regionale, nachhaltige und handwerkliche Lebensmittel aus dem echten Norden. Wir erfahren, warum Feinheimisch mehr als ein Netzwerk ist, wie regionale Küche neu gedacht werden kann, was echte Partnerschaft zwischen Landwirten, Köchen und Genießern bedeutet und ja, warum Schleswig-Holstein kulinarisch viel mehr zu bieten hat, als viele denken. Moin Oliver, freut mich, dass du heute zu Gast bist.
Und Johannes, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast zum Genussteig.
Ja, Oliver, bevor wir zu deinen ganzen Dingen kommen und natürlich auch zu Feinheimisch, erzähl doch mal in ein, zwei Sätzen was zu dir, damit jeder weiß, wer du bist.
Ja, also ich bin hier direkt mit meinem Betrieb an der Schlei in Schleswig-Holstein. Wir haben drei Betriebe und ich bin seit 33 Jahren gelebter Gastronom, also selbstständig, und bin aber von Haus aus gelernter Koch und weiß eigentlich jeden Arbeitsgang und habe eben auch nach meinem Wunsch so die Betriebe aufbauen können, was wir praktisch in unserem Betrieb eigene Manufakturen haben. Also wir haben eine eigene Bäckerei, eine eigene Konditorei, wir stellen die Wurst her, wir stellen den Schinken selber her. Also ich glaube, ich kriege meine Lebensmittel in Großteil 80-90% in Umkreis von 50 Kilometer. Und wir haben zu jedem was zu erzählen, zu jedem Lebensmittel und wissen, wo es herkommt. Und das ist eigentlich super interessant. Und wir merken das auch bei unseren Lehrlingen, bei unseren Köchen. Also die haben richtig Spaß, sowas zu verarbeiten, wenn man eine Identität zu den Lebensmitteln hat. Ja, also das ist eigentlich genau das, was Feinheimisch auch ausmacht.
Ja, also die komplette Lebensmittelwertschöpfungskette eigentlich in deinen Betrieben. Was war denn so dein Weg überhaupt in die Gastronomie beziehungsweise auch in die Lebensmittelproduktion? Du hast gesagt, Koch gelernt. Genau. War das schon irgendwie auch familiär, ich sag jetzt mal vorbelastet oder einfach nur Interesse von dir?
Ich habe immer starke Frauen in meiner Familie gehabt. Meine Oma, bei der wir die Ferien verbracht haben, die war Selbstversorger. Meine Mutter, die war von morgens bis abends in der Landwirtschaft und bei uns hat sich's eigentlich immer ums Essen gedreht, von morgens bis abends. Also wir haben eine eigene Hausschlachtung gehabt, wir haben alles selbst angebaut, wir haben ja eigentlich fast Selbstversorger gewesen und da weiß ich schon, wie wichtig das ist, was man gut plant und ich weiß auch, wie die Produkte in der Saison schmecken und ich glaube, ich habe mit 4 Jahren meinen ersten Pfannkuchen mit meinem Freund gemacht, wo meine Mutter dann in Sichtweite vom Fenster war und versucht, schnell aufzuräumen. Das lag irgendwie im Blut und das hat irgendwie Spaß gemacht. Ich habe später erst gemerkt, was es, also sag mal, wenn man jetzt mit 14 sich festlegen soll oder 16, welchen Beruf man erlernt. Kochen sagt man so einfach, aber ich habe dann wirklich gemerkt, was es eigentlich auch meine Leidenschaft ist, ne? Also gerade mit guten Produkten umzugehen und auch ja eine eigene Identität zu schaffen, was man weiß, was ist in der Wurst drin. Also ich habe ja da auch einen Hebel und ich hätte nie gedacht, wie schnell man sich vom Lebensmittel entfernen kann, also wie schnell die Industrie bei uns geworden ist und was viele eben keinen Bezug mehr dazu haben. Und die Filets, die wachsen eben nicht im Regal. So. Und
das stimmt.
So heute, wenn man jemandem erzählt, ja, wir haben mit 6 oder mit 7 habe ich meinen ersten Kanickel geschlachtet, dann gucken sie einen schon schräg an. Aber das gehörte ganz normal dazu. Also früher war es ein bisschen anders und heute denkt man, dass, ja, ich sag mal auch, wenn ich Vegetarier bin, die Milch, die muss ja irgendwo herkommen und da entstehen Kälber so und da. Das muss man den Leuten einfach erzählen, dass das eben kein Weg ist, wenn man gar kein Fleisch mehr isst. Man sollte weniger Fleisch essen und so bin ich eigentlich auch groß geworden. Meine Oma, die hat, glaube ich, 90% Reste verarbeitet und einen Sonntag gab es dann mal einen Braten. Aber ansonsten wurde nichts weggeschmissen und alles eben auch respektvoll behandelt. Ne? Und so ist es heute ja auch. Also ich sag mal, es sind ja nicht nur Filets im Schwein. Also da ist ja noch ganz viel drumherum. Und das ist so meine Aufgabe. Und das ist auch das Interessante, da jetzt wieder was rauszuzaubern und die Leute wieder daran zu führen langsam. Ne? Ja, war das so genau. Der Unterschied? Ich sag mal, ich war letztens das erste Mal in Paris und habe einfach auf die Märkte gesehen, was da angeboten wird bei so einem Schlachter, was wie die Fleischtheken aussehen noch, so wie ich sie eigentlich kannte. Und heute sieht man hier kaum noch Innereien. Es gibt nur Fertigsachen, die schon fertig gespießt sind, vielleicht bloß noch auf den Grill gelegt werden müssen, aber dass jemand einen Kalbsnierenbraten selber macht oder so, ne? Mit Kuddeln was anfangen kann, das glaube ich nicht.
Das ist eher seltener. Das ist tatsächlich der Fall, ja. Wie du sagst, in anderen Ländern ist das durchaus immer regelmäßig in der Fleischtheke oder beim Metzger, wie auch immer, zu finden. Und in Deutschland, da muss man ja schon sagen, okay, ich würde es gerne bestellen, dass ich es auch kriege, weil ansonsten landet es ja meistens irgendwie beim Hundefutter, Tierverwertung in irgendwie einer Art und Weise, wo es dann wiederum irgendwo anders mit reingemischt wird. Ja, feinheimisch haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Was ist denn das Besondere an feinheimisch und vor allem als erstes, wie kam es zur Idee und zur Gründung? Du bist ja sehr wahrscheinlich auch, wenn du Vorsitzender bist, mittlerweile, vielleicht aber von Anfang an, das kannst du ja auch gleich mal sagen, einer der Gründerväter, nehme ich mal an.
Nicht ganz, also ich bin 2009 dazugekommen und feinheimisch hat sich 2007 in Schleswig-Holstein gegründet und das kam damals aus dem Landwirtschaftsministerium, was man gesagt hat, Mensch, über einen Absatz, Abteilung Absatz, wie kriegen wir die Produkte von der Landwirtschaft zu den Endverbrauchern und das läuft am besten über die Gastronomie. Dann gab es ein Pilotprojekt damals in Stein in ein Hotel bei Max Brun, der hat praktisch gesagt, okay, wir verarbeiten ganzes Tier und wir arbeiten nur mit den Produkten in der Saison und wir gucken mal, wie es sich wirtschaftlich trägt. Und das Projekt, das war sehr erfolgreich. Und daraus hat man gesagt, Mensch, wir wollen das jetzt nicht einfach sterben lassen. Und da haben sich einfach 7 Gastronomen damals zusammengetan und die haben den Verein gegründet. Und mittlerweile ist der Verein, wir sind fast 600 Mitglieder. Darunter sind praktisch, ich glaube, über 30 Gastronomiebetriebe, über 100 Produzenten. Dann gibt's gewerbliche Förderer, das so wie Chefs Kulinar. Wir brauchen solche Partner, die auch praktisch die Ware von den kleinen Bauern über eine Logistik auf die Inseln bringen. Und natürlich muss der Verein auch, der sich nach der Förderung die ersten 3 Jahre vollkommen allein trägt, jetzt schon über 17 Jahre. Und immer noch einmalig in Deutschland, das war so ein großer Verein, praktisch existiert, wo Gastronome, Produzenten zusammenarbeiten und nicht bloß jetzt das Schwäbisch-Hellische oder weiß ich, nur eine Sorte Fleisch haben, sondern wir haben wirklich von der Meierei bis zum, fleischlastig sind wir im Verein, das gebe ich zu. Also Gemüse könnte ruhig noch ein bisschen mehr sein. Aber es gibt eben ganz interessante Sachen oder auch, wir haben hier einen Hof Mews zum Beispiel, der Nackthafer anbaut oder grüne Linsen und so. Und das ist einfach total inspirierend und auch ein Mehrwert, was wir auch den Austausch untereinander machen. Also wir haben jetzt seit 2 Jahren, organisieren wir Produzentenarenen, wo wir Köche einladen und die innerhalb kürzester Zeit, weil die Köche haben ja immer am wenigsten Zeit und sagen immer, wir kriegen das nicht hin, aber wir können innerhalb von einer halben Stunde 20 Kontakte zusammenkriegen. Und daraus kriegen wir praktisch, und das ist so, deswegen lebt der Verein auch, weil es muss ja eine Verbindlichkeit da sein, was der Gastronom auch wirklich die Ware bestellt. Und ich erzähle das immer gern von unserem Betrieb, wenn ich in meinen, sagen wir, 70.000 Eier von meinen Nachbarn verarbeite oder 8 Tonnen Galloway-Fleisch oder 10 Tonnen Käse aus der Käserei. Das ist ja auch eine Wertschöpfung in der Region. Wenn das jeder machen würde, bieten eigentlich genau das an, was auch die Urlauber erwarten. Wenn die in Schleswig-Holstein sind, die wollen ja die Region schmecken. Und das kann ich ja nur mit die Produkte. Warum soll ich Käse aus Frankreich verkaufen? Oder ein argentinisches Rindfleisch, wo ich nicht weiß, wie ist das aufgewachsen worden oder wie ist das groß geworden oder was hat es für Futter gekriegt. Hier gucke ich auf die Koppel und sehe die Galloways laufen und weiß, die laufen da 3 Jahre auf der Koppel ohne Tierarzt und allem. Das war ein Idealfall. Ich weiß, was es nicht überall so funktioniert, aber ich glaube schon, dass wir ganz tolle Produzenten in der Region haben und die müssen wir einfach unterstützen, damit die uns erhalten bleiben, weil sonst wissen wir nachher gar nicht mehr, wo kommen unsere Lebensmittel her. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe auch von feinheimisch, was wir einmal mit den Mitgliedern, wir haben ja auch private Fördermitglieder, die einen Beitrag zahlen, die aber jedes Jahr einen Gutschein kriegen vom feinheimisch über die Hälfte von dem Betrag und den tragen sie wieder in die Betriebe. Also das Geld kommt immer wieder zurück und damit unterstützen sie auch wieder die kleinen Manufakturen in der Region. Und das finde ich eigentlich super interessant und auch ja ein Argument, sich da mehr einzusetzen, weil wir machen auch Besuche auf den Höfen und machen Veranstaltungen, machen Fahrradtouren, Genusstouren. Und das ist einfach, die Leute wieder zeigen, wo wächst dann wirklich was und wie funktioniert Landwirtschaft. Und das ist, ja, ich glaube, heute weit weg, weil es eben auch in der Schule, was ja eigentlich auch ein großes Thema sein müsste, gerade Ernährung oder was man die Kinder wieder beibringt, was esst ihr überhaupt oder was nehmt ihr zu euch, was ist da drin, ne? Und wie schmeckt das überhaupt? Also wie schmeckt denn ein Apfel, wenn ich eine Apfelwiese habe mit 150 Apfelsorten, alte Apfelsorten? Das ist immer so ein Aha-Erlebnis, wenn wir mit Schulklassen unterwegs sind und sagen, oh, der schmeckt ja ganz anders und der sieht zwar nicht so gut aus, aber wenn die dann das nächste Mal kommen, dann erzählen die Eltern, ja, wir dürfen nicht mehr die grünen Äpfel kaufen. Es gibt ja auch andere, ja. Das ist so. Ne?
Also wird richtig alles gelebt, ja, nicht nur irgendwie genau. Ein Verein gegründet, sondern tatsächlich alles, was da passiert, Grundsätze, Werte werden auch gelebt und werden auch in unterschiedlicher Art und Weise weitergetragen. Ist es denn tatsächlich von Anfang an so einfach gewesen, Produzente, Köche, Gastronomen da unter einem Dach zu vereinen oder musste man dann auch schon in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen gegen Windmühlen, Vorurteile kämpfen, ne? Natürlich sind sehr wahrscheinlich die ein oder anderen Produkte auch vielleicht ein bisschen teurer als das, was man sonst dann im gastronomischen Betrieb vielleicht verarbeiten könnte. Auch da gilt's ja immer mal ein bisschen, ne? Steht da Tropfen hüllt den Stein, zu sagen, hier, Wertschöpfung bleibt in der Region und wir erhalten hier nicht nur Arbeitsplätze, sondern machen das Ganze in Summe attraktiver für alle die Schleswig-Holstein in irgendeiner Form und Art kulinarisch erleben und schmecken wollen. War das immer leicht oder ist es jetzt viel leichter als zu Beginn?
Also ich glaube, damals war es so, was wir vielleicht zu früh waren für unsere Zeit, aber trotzdem ja gute Resonanz hatten. Aber wir hatten damals ja, es war ja ein Verein aus den Köchen gegründet und damals waren die Produzenten noch nicht gleichberechtigt. Das haben wir alles jetzt geregelt, was stimmberechtigt, Produzenten und Gastronomen im Verein gleich stimmberechtigt sind. Das gab es immer ein bisschen Unbehagen beim Wahlrecht, wenn der Vorstand gewählt wurde. Und wir sind auch immer so aufgestellt, was immer 3 Produzenten und 3 Gastronomen im Vorstand sind. Und es ist so, was, ja klar, es ist teurer, aber im Endeffekt habe ich auch eine Geschichte, die ich erzählen kann. Und das liegt ja an uns. Also wenn ich, sag mal, es heißt ja nicht alles, was regional ist, war immer so ein, ich glaube, deswegen ist auch der Verein damals gegründet worden, weil es mal einen Sternekoch gab, der gesagt hat, ja, in Schleswig-Holstein, wir haben ja keine guten Produkte. So. Das ist aber so, was man sich ja mit Qualität gar nicht richtig auseinandergesetzt hat, was man ja sagen kann. Also wir sitzen zum Beispiel mit unserem Produzenten am Jahresanfang zusammen und sagen, Mensch, was könnten wir denn für Produkte gebrauchen? Und ich hatte letztes Jahr auch eine Produzentenarena organisiert und da hatte ich ein Honig von einer Ackerbohne. Und dann war mein Nachbar, mein Bauer dabei und sagt, Mensch, ich habe da Ackerbohne angebaut. Und da habe ich zum Beispiel gleich ihm garantiert, die ganze Ernte abzunehmen. Ich habe nachher 70 Kilo gekriegt. Denke, okay, war doch ganz schön viel, aber wir haben alles verkauft, weil das ist einfach ein tolles Produkt gewesen. Ne? Mhm. Und ich glaube, was man da eine Verbindlichkeit haben muss und letztendlich liegt es ja an uns, auch die Qualität weiter zu verkaufen. Ich glaube, der Gast heutzutage, der ist ja dankbar, wenn er weiß, wo kommt's denn her? Und ist es handwerklich gearbeitet? Und mittlerweile schmeckt man ja auch den Unterschied. Also ich sehe das immer, also zum Beispiel bei der Wurst, ich weiß genau, ich habe Thüringer Majoran drin, ich habe Schleikümmel, den ich hier an der Schlei anbaue. Ich traue mir, Gewürze reinzumachen. Es ist nicht diese Wurst, die überall gleich schmeckt. Du kannst ja in Hamburg dieselbe Wurst haben, die in München gibt. Die ist so für jedermann. Da schmeckst du nichts mehr raus. Und ich bin im Dorf groß geworden, ich konnte sogar rausschmecken, welcher Schlachter welches Schwein geschlachtet hat. Es gab 2 Schlachter, der eine hat so eine Art gehabt, der andere so. Genauso gab es früher 4 Bäcker. Der eine hat gute Brötchen gemacht, der andere hat gutes Brot und der andere hat wieder guten Kuchen gemacht. Und ich glaube, dieses Alleinstellungsmerkmal, das geht verloren in der großen, also wir haben ja im Moment 4 Lebensmittelgiganten, die bestimmen, was wir essen in Deutschland. Und das ist unsere Riesenchance, dagegen anzuarbeiten und auch unsere eigenen Produkte herzustellen. Und ich merke das immer wieder, selbst wir haben hier Frühstücksgäste und denke immer, warum Marmelade? Ja, weil die anders schmeckt. Also das ist so einfach, aber es macht keiner mehr. Es macht sich keiner mehr die Arbeit. oder Müsli oder weiß ich, wir stellen so viele Produkte selber her, die wir aber entgegen der Industrie mit einem anderen Geschmack verleihen. Also, oder wenn ich ein Brot mache und ich habe 48 Stunden Teigruhe, die kann eine Bäckerei nicht mehr leisten. Die Zeit hat sie nicht, aber das verträgt man auf einmal besser. Und ich glaube, das ist so viel, so eine riesen Chance da, sich reinzusteigern und nicht immer zu gucken, ja, ist ja ganz schön teuer und kann sich keiner mehr leisten. Ja, dann muss man einfach vielleicht auch weniger, aber dafür Gutes essen. Und ich sage mal auch, das frische Kochen oder mit frischen Produkten, das ist ja gar nicht teurer. Also auch wenn ich auf den Wochenmarkt gehe, klar ist das Einzelne teuer, aber ich muss ja vielleicht nicht ein halbes Kilo Fleisch pro Person einrechnen, sondern guck mal, also was gibt es denn was anderes.
Ja, die Besinnung einfach auch nochmal auf das, was du am Eingang ja auch schon gesagt hast, ne, wie man eigentlich so früher gegessen hat. Ja, da hat man regional, saisonal gegessen, wenig Fleisch, da gab es den Sonntagsbraten und dann auch meistens noch irgendwie samstags eine Suppe oder vielleicht die Suppe vorneweg sogar sonntags oder wie auch immer. Jedenfalls ist natürlich da auch ist ja auch der bewusste Umgang mit den Lebensmitteln extrem wichtig. Hochwertige, frische Lebensmittel, hast du auch gesagt, dafür steht ja auch feinheimisch, dass dort eben handwerklich Lebensmittel auch oft ohne Zusatzstoffe in irgendeiner Art und Weise produziert werden. Wie stellt ihr denn als Verein nicht die Qualität sicher, aber sicher, dass eure Partnerbetriebe, eure Mitgliedsbetriebe dann auch entsprechend diese Qualität liefern?
Also wir haben ja einmal bei den Produzenten, also die Urproduzenten und sind auch meistens Biolandbetriebe, die ja sowieso schon kontrolliert werden ohne Ende. Also es kann nicht unsere Aufgabe sein, was wir da noch tiefer kontrollieren. Und bei der Gastronomie ist es so, was wir früher noch ein externes Auditunternehmen hatten, die das geprüft haben. Und im Moment haben wir es so, was wir sagen, wir suchen uns einen Monat raus, also sie werden von uns geprüft und wir haben dann noch einen Testesser, der in die Betriebe geht und nochmal guckt, wie ist die Speisekarte, ist sie saisonal, wie oft wechselt ihr die, schickt uns jetzt davon, wenn ich sage, okay, ich will jetzt das letzte Jahr den Mai prüfen, schickt uns von da die Lieferscheine und da können wir genau sehen, wie hoch ist der regionale Anteil. Und ich sag mal, das war auch am Anfang, glaube ich, schon immer die Befürchtung, ja, wie kontrolliert man das? Und ist es wirklich so? Ich sage mal, wir sind ein Verein von verrückten Spinnern, sonst würden wir es ja gar nicht machen. Und ich glaube, ein bisschen Vertrauen muss man auch haben. Und ich würde ja nicht was in die Karte schreiben, wenn es nicht stimmt. Also, und ob man denn, ich sage mal, das ist ja auch so eine Ehrensache, will ich da wirklich eine Tüte aufreißen? Das spricht sich ja auch rum. Also man kriegt ja auch Lehrlinge von anderen Betrieben und ich glaube, bei mir kann Tag und Nacht jemand in der Küche kommen und auch in der Bäckerei kann die Säcke aufreißen. Da wird er keine Fertigprodukte finden. Das ist ja auch peinlich. Ich sag mal, wenn da wirklich ein Testesser kommt und er geht durch die Küche, auf einmal steht da, weiß ich, ein Regal von Maggi oder was ich, wie die Firmen heißen. Ich glaube, das wäre, oder eine Locul Hollandaise, so, das, sowas geht nicht. Also, das würde gar nicht passen. Und wenn es wirklich mal passiert, dann kriegen wir ja auch Bescheid. Und dann ist es im schlimmsten Fall so, was wir auch mittlerweile so selbstbewusst sind, was wir uns eben dann trennen müssen. Also dann geht man andere Wege.
Ja, ich meine, ist ja klar, ne? Weil sonst hast du nachher das, was feinheimisch dann auch steht, irgendwo natürlich untergraben. Und das bringt ja vor allem euch nichts, klar dem anderen Betrieb auch nichts, der das dann gemacht hat. Aber letzten Endes muss man natürlich da auch dafür sorgen, dass eben diese Werte, die man da fest definiert hat, dann auch eingehalten werden und die Grundsätze dann nicht verletzt werden. Ne? Jetzt haben wir schon so viel über Regionalität und Schleswig-Holstein gehört. Wie schmeckt denn Schleswig-Holstein auf dem Teller?
Ich hatte mal schon mal mit einem Kollegen drüber gesprochen. Also früher war es ja viel so über Essig, Saures, Schleswig-Holstein haltbar machen, frischer Fisch. Also ich sag mal, es gibt ja viele Punkte, wie man sagt, aber es ist nicht bloß der Kartenschinken und es ist nicht bloß der Lapskaus, sondern es sind noch ganz viele andere Sachen, glaube ich. Und letztendlich ist es ja immer so, wenn ich auch gerade in die traditionelle Küche gucke, es sind ja auch bei uns zum Beispiel wieder Schwerpunkt Schmorgerichte, wo ich sage, Mensch, da habe ich wenigstens einen Tiefgang, da habe ich eine schöne Soße. Und wenn ich hier für unseren Bereich sage, die Schlei, da gibt's zum Beispiel Engelwurz, da nehme ich die Blüten und mörser die und die haben praktisch eine pfeffrige Note. Das ist mein Pfefferersatz für unseren Wacholderschinken. Aber das ist ja jeden Betrieb überlassen. Also so muss nicht unbedingt Schleswig-Holstein schmecken, sondern das sollte jeder Betrieb rausfinden. Aber ansonsten haben wir das Süß-Saure, stand, glaube ich, früher schon für Schleswig-Holstein. Und wir sind jetzt gerade wir haben ein bisschen Sauerkraut eingelegt, wir fermentieren ein bisschen und experimentieren damit. Das macht einfach Spaß.
Ja. Ist es denn immer so leicht, die traditionelle Küche der Region auch zu bewahren, dass da bestimmte Gerichte nicht einfach verloren gehen? Klar entwickelt sich der Geschmack natürlich auch immer, der individuelle Geschmack natürlich auch immer weiter und manches, was vielleicht früher ne, gang und gäbe war, isst man nicht mehr und manches kommt ja natürlich auch wieder zurück, gerade Stichwort Fermentation, Sauerkraut, sehr stark Kimchi jetzt aus Korea, ne, alle Trends haben ja irgendwo ihren Ursprung und letzten Endes ist es natürlich auch oftmals althergebrachtes. Versucht ihr auch dann bewusst mit Feinheimisch diese traditionelle Küche der Region zu bewahren und auch gleichzeitig modern weiterzuentwickeln, dass es eben den Geschmäckern dann auch passt? Also gerade Fleischkonsum geht zurück, ne? Muss man vielleicht auch manche Dinge eben ganz anders interpretieren. Das wäre jetzt mal ganz spannend, auch mal da den Blick drauf zu werfen.
Also das ist eigentlich ganz einfach. Ich sag mal, ich werde jetzt nicht irgendeinen alten Braten neu kreieren, aber wir haben zum Beispiel eine Gelovi-Roulade, die füllen wir nicht mit Speck und Gurke und so, sondern wir haben mit Karotten, mit unserem Wikinger-Senf und so und versuchen die neu zu füllen. Und genauso haben wir eine Wikinger-Pizza, wo ich ein Gelovi-Herz einlege, praktisch pügle, dann räuchere und dann dünn aufhobele, weil ich sage, ihr esst doch Innereien. Und das sind auch wieder junge Leute ranführen und sagen, Mensch, das schmeckt ja ganz interessant. Es ist ja reines Muskelfleisch, aber der Name macht die Musik, glaube ich. Und wenn ich Innereien, nee, da will man nichts mit zu tun haben, aber wenn man denen das mal gibt oder eine schöne Zunge, die lange Gart ist, also es gibt ja kein schöneres Fleisch. Es ist nicht jedermanns Geschmack, das ist mir auch klar. Aber ich glaube schon, was man es neu interpretieren muss und was man praktisch irgendwie sehen muss, wie kriege ich das denn an den Mann ran? Ne? Und ich habe das selbst beim Frühstück, wir machen hier vom Sattelschwein eine Leberwurst, die schmeckt nach Leberwurst und die essen komischerweise auch junge Leute. Man muss ja nicht Tonnen davon essen, ne? Aber wenn das gut schmeckt und wenn man sagt, Mensch, probier da erstmal, dann merkt man schon, was die Leute das probieren wollen. Ich hatte jetzt eine neue Geschichte, da hatten wir in Utterson mit einem Gastronomen zur Erholung, der hatte einen Genussmarkt gemacht, einen feinheimischen Genussmarkt und da haben wir auch gesagt, okay, feinheimisch, wir wollen ein bisschen über den Tellerrand gucken, wir haben jetzt die Regionalwert AG Hamburg dazu geholt, wir haben Bioland dazu geholt, wir haben gesagt, komm, wir machen zusammen eine Veranstaltung, weil wir kämpfen alle für dasselbe, wir kämpfen für gute Lebensmittel, für Nachhaltigkeit, für bessere Arbeitsbedingungen, für Mitarbeitersuche. Und das macht einfach Spaß, was man da jetzt zusammen Veranstaltungen auf die Beine stellen kann. Und da war zum Beispiel hier unser Bauer Nils Züdeck, der hat Kalbfleisch, weil er sagt, er hat so viel Kälber, er macht eben, produziert Milch und da sind Kälber da und die muss er vermarkten. Und er fährt nicht von Schleswig gerne runter nach Hamburg wegen ein Filet oder wegen ein Rumpsteak. Und er sagt, da ist noch mehr an so ein Kalb dran. Und da habe ich gesagt, okay, lass uns mal was probieren. Wir haben jetzt eine Kalbsbratwurst gemacht, mit einem Blauschimmelkäse gefüllt, mit einem Metzger zusammen und dazu einen Rosensenf mit Rosenaufstrich von Sven Jakobsen von Nordstrand. So, und das ist meine Interpretation, sage ich mal, vom Norden, weil ich sage, so schmeckt das. Also wir haben Backensholzer Käse drin, wir haben Kalbfleisch und wir haben Rosenmarmelade von der Sylter Rose. Und das war der Renner. Oder wir haben Haggis gemacht, weil er sagt, Mensch, das wäre da mal was. Und ein Haggis ist ja eigentlich vom Lamm. Warum soll man den nicht vom Kalb machen? Und da haben wir den Nackthafer von Hofmees genommen. Ich glaube, die Grenzen muss man manchmal einfach mal überspringen und sagen, wir probieren einfach und haben mal den Mut, was Neues ist. Klar, das Haggis ist nicht Schleswig-Holstein, das ist mir auch klar, aber mal was Neues, wo man sagt, Mensch, da können wir die Innereien verarbeiten. Und da war es nämlich auch so, sagt der Mensch, ich habe gar nicht alle Innereien gekriegt. Wo ist denn die Milz? Wo ist das? Nee, das machen die weg. Das wird entsorgt. Ne? Da bezahlen sie viel Geld für die Entsorgung. Ne? Weil die Schlachter sagen, nee, EU-Recht. Und dann will das ja auch keiner mehr essen. Aber da habe ich eine Chance, was zu verarbeiten. Und wo denn trotzdem ein leckeres Produkt rauskommt. Und auch noch nachhaltig. Also mehr geht da nicht. Und das, ja, das sowas, sowas kann ich auch bei Feinheimisch super mit dem Produzenten machen. Also das ist einfach der Austausch, das macht Spaß. Also da gibt's keine Hürde und ich habe einen Ansprechpartner. Das ist ja nicht, wenn ich jetzt bei einem Großhandel bestelle, ich weiß gar nicht, ja, wo kommt das her oder wie kann ich mich nochmal mit dem unterhalten? Was ist denn der Mehrwert? Was hast du denn an dem Fleisch oder was ist da Besonderes? Das kann dein Außendienstmitarbeiter dann nicht groß sagen. Also nur das, was denn da gedruckt ist. Ne?
Ja, also ne, langjährige Partnerschaften, ja, die da auch entstehen, dass man dann Dinge einfach auch mal überm Tellerrand ausprobiert und ja neu interpretiert. Du hast jetzt gerade so Veranstaltungen auch angesprochen und auch eben kulinarische Bildung, will ich es jetzt einfach mal nennen, für Kinder und Jugendliche. Verbindet ihr dann solche Veranstaltungen auch gerne immer damit, dass man da eben auch als Feinheimisch Kindern, Jugendlichen das Thema Kulinarik, Essen, gesunde Ernährung wieder näher bringt und sie dann eben auch wie mit der Herzpizza auch mal an andere Dinge heranführt.
Also wir haben ja extra noch einen Verein gegründet, der eben auch heißt Foodbildung und der praktisch dann auch, wo wir so eine Projekte umsetzen können, wo man auch sagen kann, okay, wir fahren mit einer Schulklasse auf den Bauernhof, wir gucken die geschlossene Futterkette. Am Ende haben die Kinder praktisch Hackfleisch mitgenommen, wir haben Frikadellen zusammen gemacht und dass Kinder das auch verstehen, aber die Projekte, der Bus, der muss ja alles bezahlt werden, das hat das Land mit unterstützt und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir sind ja im Verein, das sind alles Selbstständige, ne? Also da muss man ja auch sehen, wie ist die Zeit und ist es, letztendlich ist es unsere Aufgabe, weil es ist eben sehr aufwendig. Und da haben wir jetzt nach Corona überlegt, okay, wir haben mit dem Sparkassen-Giroverband haben wir Food-Filme gedreht mit Kindern zusammen. Und da sind wir jetzt gerade bei, was wir Kindergärten und Schulen das anbieten, was sie diese Filme benutzen können und kriegen praktisch eine Einkaufsliste, was brauchen sie? Und die gucken sich zusammen erst den Film an und dann wissen sie, wie kann man Burger machen? Und das macht Spaß. Also bloß das ist eben nicht so einfach. Ich glaube, die Hürde liegt dann manchmal am Schulplan und die Lehrer, sind sie bereit? Haben sie die Zeit? Haben sie die Voraussetzungen? Haben sie die Küche? Also das ist manchmal nicht ganz so einfach. Aber das ist schon witzig zu sehen, was die Kinder auf einmal wirklich in der vierten Klasse, da verstehen sie das auch. Oder man sieht doch, ja, okay, ist ein Einzelkind, da musst du schon ein Pflaster bei haben, bei denen noch nicht mal einen Apfel geschält haben. Und welche, die mit Integrationshintergrund, die sagen, ratz, 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 fertig. Und wenn sie dann mit den Eltern kommen und sagen, ja, ich mache jetzt selber einen Apfelmus, das ist ja so einfach, oder eine Quarkspeise, ne? Und dann weiß ich genau, wie viel Zucker ist dann da drin. Und das ist nicht so schwierig. Also es ist einfach, glaube, ich bin noch in einer anderen Generation groß geworden, wo die Oma und alles auch, wenn die Eltern arbeiten waren, die hat gekocht zu Hause von morgens bis abends. Das gibt's eben heute nicht mehr. Also bei vielen, also es gibt bestimmt viele Familien, die das auch wieder leben, aber sagen wir, ein Großteil ist auch, wo es schnelle Küche sein muss, wo Fertiggerichte tagtäglich auf den Tisch kommen. Und das ist eigentlich traurig, weil es ist auch einfach, selbst zu kochen und das zu lernen, wie man das auch im Vorwege vorbereiten kann, damit der Arbeitsaufwand kleiner ist.
Ja, das stimmt. Also sorgt ihr dann auch für die ganz besonderen Genussmomente im Endeffekt für Kinder und Jugendliche. Was wäre jetzt so zum Abschluss für dich ein ganz persönlicher, einfacher, richtig guter Genussmoment aus Schleswig-Holstein?
Kann eine ganz einfache, gute Kohlrelade aus dem Dithmarschen sein mit Salzkartoffeln, die richtig gut gemacht ist, angebraten ist. Die feiere ich genauso wie, ja. Also meistens sind es die ganz einfachen Gerichte, glaube ich, wo man überrascht ist und die auch einen Nachhall haben.
Ja. Ja, herzlichen Dank auf jeden Fall, Oliver, für diesen Einblick in die Welt von Feinheimisch. Und man spürt, dass du nicht nur mit Leidenschaft in deinen Unternehmen unterwegs bist, sondern auch hier für regionale Küche, tolle Lebensmittel mit Herkunft und Qualität stehst aus dem Norden. Herzlichen Dank dafür. Und natürlich kann jeder in unseren Verlinkungen vieles über Feinheimisch und natürlich über dich noch erfahren.
Super, vielen Dank.
Das war Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.